Max Melbo wuchs unter dem Namen Volker Elis Pilgrim in der Mark Brandenburg auf. Als 18-Jähriger floh er 1960 in die Bundesrepublik, studierte Psychologie, Rechtswissenschaft, Soziologie, Musik und Film und wurde in den 70er Jahren bekannt als Pionier der Männerbewegung mit Büchern wie Der Untergang des Mannes, Männerbilder oder auch Manifest für den freien Mann. Von 1982 bis 2008 lebte Volker Elis Pilgrim abwechselnd in Australien und Neuseeland, änderte seinen Namen in Max Melbo und schrieb weiter Bücher, zum Beispiel Das Paradies der Väter, Elternaustreibung, Vatersöhne, Muttersöhne. Das Thema dieser damals viel gelesenen Bücher, die Eltern-Kind-Beziehung, also Fragen wie, wo leben Kinder in verborgenen Abhängigkeiten von ihren Eltern? Inwieweit können solche Abhängigkeiten die Entwicklung der Kinder beeinflussen, fördern oder eben auch hemmen? Und damit sind wir genau bei unserem Thema angekommen. Herr Melbo, freue mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Sie haben Ihre sexuelle Entwicklung noch in der DDR erlebt. Ihre Mutter arbeitete und Sie konnten sich frei entfalten?
Als Pianistin, ja. Sie war Klavierlehrerin. Ich kenne überhaupt gar keine Hausfrau. Ich habe erst vor kurzem über dieses Thema nachgedacht, wie kommt es eigentlich, dass ich so früh meine sexuelle Entwicklung begonnen habe, schon in den Männergruppen war ich immer der Früheste, nämlich mit 11. Ich hatte eine Geliebte, die war 16 Jahre älter. Diese Beziehung,
als sie 11 war?
Ja, ich war 11 und Respekt. Sie war 16 Jahre älter und ich wurde ihr nachher zu viel, sodass ich auf ein Mädchen gleichen oder etwas jüngeren Alters umsteigen musste und ich habe mir zunächst gar nichts dabei gedacht und es lief immer so und erst als ich in den Westen kam, wunderte ich mich, dass sämtliche meiner Frauen, das waren auch ungefähr 6, ihren ersten Orgasmus mit mir erlebten. Ich sage, was ist das? Wieso haben die diese Schwierigkeiten? Bis ich dahinter kam, als ich dann umstieg zu Männern. Männer hatten zwar nicht dieses orgastische Problem, aber ein Bindungsproblem. Die wurden depressiv, wenn die Mütter sie anriefen. Die wussten nicht, was für eine Identität sie haben. Ich entdeckte, dass es 4 Männeridentitäten, also als sexuelle Bevorzugungen gibt, nämlich Schwertträger, Mundschenk, Treuhänder und Rosenkreuzer. Und das sind
und was für ein Kreuzer?
Rosenkreuzer. Ja. Das sind Atmosphären, die manchmal in der ganzen Biografie sich äußern, manchmal aber nur Präferenzen sind. Und Männer wussten das alles nicht. Und ich denke, dass ich das entdecken konnte und dass ich so früh in die Sexualität eingestiegen bin und sozusagen Frauen zum Orgasmus verholfen habe, ist nicht, weil dieser Satz stimmt, doof fickt besser, sondern frei fickt besser.
Wenn frei wir heißt frei von der Mutti.
Heißt frei von Primärbindungen. Also um das mal auf den wissenschaftlichen Standard zu machen. Wir können uns nicht entfalten, wenn wir sozusagen jeden Tag an der Strippe die Mutter haben. Und diese Bindung ist wirklich ein Phänomen der Westkultur. Das ist nicht nur in Westdeutschland so, sondern auch in Neuseeland. Ich habe da jetzt die letzten 8, 9 Jahre gelebt. Und wer dort frei war, das waren die Polynesier. Also die Südseeinsulaner, die noch Reste dieser Kultur, dieser großfamiliären Kultur mitbringen. Zum Beispiel zu Zeiten Ludwig des 14., über den ja mein letztes Buch geht, waren die Leute ab 7 erwachsen. Ab 7. Natürlich waren sie dann auch beteiligt an der Sexualität. Heute im bürgerlichen Zeitalter ist die Erwachsenheit oft erst mit 70.
Also wenn Sie von Ihren Erfahrungen in der DDR erzählen, inwieweit kann man die wirklich repräsentativ machen?
Ich denke, ich habe keine einzige Hausfrau erlebt. Wir waren uns selber überlassen einerseits und wir wurden mehr gruppenmäßig von der Schule erfasst. Wir hatten dramatischen Zirkel, Chor, Ernteeinsatz, Gesellschaft für Sport und Technik. Es war immer irgendwas los. Und wenn nichts los war, dann konnten wir durch die Wälder streifen. Ich bin in einem Waldrandort von Berlin aufgewachsen. Also es war nicht so eine Beaufsichtigung.
Aber hat nicht mancher DDR-Jugendlicher genauso Aufsicht erlebt in Form von sehr strengen Frauen, die die Kitas leiteten oder in den ganzen Jugendorganisationen? Also die Freiheit, die Sie meinen, ist ja doch auch eine Freiheit, zwar ohne diesen Familienverband oder vielleicht, wie Sie sagen würden, ohne die Enge, die Einengung der Familie, aber ja doch in anderen Systemen gab es ja genauso Aufsicht, sich einfügen müssen und dergleichen.
Ich habe alle möglichen Kinderheime, zum Beispiel viel mehr auch, wenn ich bin ja sehr erfahren in den Männergruppen dann, als wir im Westen Männerbewegung machten, da haben die Männer ja über alle ihre Erfahrungen gesprochen. Und da war ich auch derjenige, der am meisten Erfahrungen mit Kinderheimen hatte oder Ferienaufenthalt. Ich war zum Beispiel 2 Monate in Binz und dann mal 4 Wochen da und da und da. Da waren schon auch strenge Aufseherinnen und Aufseher. Aber die haben ja nicht so viel Macht wie eine Mutter. Wenn eine Mutter von null, ja, temporär schon, wenn sie auf Leiter gesehen hat, aber nicht von null bis ewig, nicht? Und, oder es kann auch der Vater oder eine Tante oder eine Oma sein. Aber die Obsession, dass jemand immer zu überwacht wird. Es ging ja im 19. Jahrhundert so weit, dass das Kinderzimmer auf Selbstbefriedigung überwacht wurde. Und diese bürgerliche Tradition, wir müssen das Kind beobachten, ob es denn gut und richtig wird, ist falsch.
Ja, das heißt, im Westen wuchsen die jungen Männer, von denen reden wir jetzt, in einem sozusagen eingeengten Zirkulum. Da kommt wahrscheinlich auch noch die Kleinfamilie hinzu.
Wie? Ja. Und im Osten eben nicht. Und das kann man nicht sagen, dass das diese guten DDR-Väter, im Gegenteil, das war natürlich ein Herrenkörperschaft wie im Buche, nicht? Die haben das ja alles bestimmt und sich nicht vorstellen können, dass das diese Freiheit schafft. Aber sie hat es in der Realität eben tatsächlich geschafft. Wir waren nicht beobachtet, nicht so überwacht wie ein Westkind und wie heute noch.
Was machen Sie mit der Jugendbewegung des Westens? Da haben sich die Jugendlichen ja in doch bedeutendem Maße Freiräume geschaffen, sei es auf irgendwelchen Festivals oder sei es eben darum, dass man schon als, sagen wir mal, 13-, 14-, 5-Jähriger, 15-Jähriger dann sehr vehement drauf gepocht hat, eigene Wege zu gehen.
Dann aber eben als Explosion. Als es immer, das ist ja auch, dass die Männerbewegung eine Reaktion auf diese Einschränkung war. Nicht nur im Akademischen, wie die Studenten, dass sie gesagt haben, wir werden zu sehr stranguliert in unseren Bedingungen, sondern irgendwas stimmt nicht. Wir werden in der Norm zu sehr auf ein bestimmtes Männerbild gerichtet und daraus wollten die Männer sich befreien. In der DDR sozusagen war es einerseits nicht nötig, aber auch andererseits nicht möglich, weil das wäre von den Bonzen nicht erlaubt worden. Mhm. Also meine Bücher zum Beispiel waren verboten. Da standen heimliche Wartelisten in der DDR und ich musste sie heimlich mitbringen, aber diskutiert in der Öffentlichkeit und eine Männerbewegung gab es da nicht. Trotzdem waren Männer und Frauen freier, weil es ein indirekter Effekt war, dass das Kind, ich meine ja nicht Vernachlässigung, aber es reicht ja, wenn ich den Rahmen gesetzt bekomme, wenn jemand überhaupt für mich da ist, aber nicht, wenn er jede Stunde für mich da ist. Dann kann meine eigene Erfahrung, der neuseeländische Physiker, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, vielleicht gleich, hat gesagt, dass es eine fürchterliche, diese Beobachtung, dieser Effekt der dauernden Kindheitsbeobachtung, Paul Callaghan, jetzt weiß ich es, der einen großen Physikerpreis in Deutschland bekommen, dadurch werden die Menschen nicht mehr neugierig. Sie sind nicht mehr, er sagt, unser Nachwuchs schwindet. Wir müssen Experimente machen wollen. Und meine Neugier geht ja so weit und meine Subversivität, das ist eine DDR-Qualität. Der Dutschke war das und die Merkel auch. Die ist eine Physikerin und leitet heute die Bundesregierung. Aber die hebelte die aus. So wie die sich benommen hat, hätte sich eine Westfrau nicht benehmen können. Und weil sich alles
aufgrund größerer Freiräume in der Jugend.
Absolut. Es gibt ein Buch über ihre Jugendbilder. Da ist sie ein frecher Indianer. Da läuft sie streunend sie durch die Gegend und hat einen Jungsschnitt. Und zum Beispiel, dass ich jetzt entdecke, wir werden nicht vom Patriarchat unterdrückt, sondern vom Viricorpiarchat, also von Herrenkörperschaften, die überall drin sitzen, nicht einzelne Männer, sondern uns als Gruppe wiederum regulieren wollen. Das ist nur, weil ich die DDR so erlebt habe.
Was glauben Sie, welches Selbstbild haben die Ostmänner und welches Selbstbild haben die Westmänner im Verlauf dieser Entwicklung von sich selbst sozusagen als Kategorie gewonnen?
Die Westmänner, obwohl sie es nicht kategorisiert haben, denke ich, sind mehr Vollmänner. Also Umgang mit Kindern war da drin, nicht zu sagen, hier, du hast die Rolle, ich habe die Rolle. Ich habe ja ein wirklich sehr interessante Information bekommen, dass die Westapparate wie Waschmaschinen haben weibliche Namen. Stefanie und so weiter. Und die DDR-Waschmaschinen heißen Waschmaschine. Das heißt, ein Mann berührt doch eine Waschmaschine nicht so gern, wenn sie Stefanie heißt oder Pauline oder Charlotte, dabei sagt, nee, das ist für Charlotte, Stefanie und Pauline zustellen und nicht für mich. Und also ich denke, dass das Rollenbild, was ja nachher jetzt übergeschwappt ist, na klar, auch auf den Westmann, aber das Rollenbild des Ossis ist nicht so kategorial festgelegt, wie das Westi. Zum Beispiel, man hat immer gesagt, die Stunde Null der Männerbewegung war mein Stricken in dieser letzten Schönherr-Talk Talkshow habe ich 5 Minuten gestrickt. Das hätte ein Wessi gar nicht machen können, weil ich als Ossi hat man mir Stricken beigebracht. Das heißt also eigentlich eine Frauentätigkeit, das habe nicht ich mir beigebracht. Man, als Kind sollte ich stricken lernen, weil es besser zum Überleben galt. Und die Westmänner sind schon mehr, man muss auch bedenken, diese ganzen scheußlichen Filme. Was ist das für eine Gehirnwäsche, diese ganzen Rambo etc.? Ich habe ja den ersten scheußlichen Männerfilm erst gesehen bei meinem Langflug. Bei meinen Langflügen von Deutschland nach Australien. Vorher, die DDR hat keinen Schund uns gezeigt.
Aus alledem folgt, etwas verknappt gesagt, die DDR brachte die besseren Liebhaber hervor.
Ja.
Vielen Dank. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Max Melbo. Wir wollen dieses Gespräch sozusagen fortsetzen, auch mit Ihnen in ungefähr einer halben Stunde. Unser Debattenthema, was halten Sie von diesen Ideen, die Max Melbo gerade vorgestellt hat? Herr Melbo, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch, Herr König.
Deutschland.